Viele von Ihnen sind heute in den Gottesdienst gekommen, weil ihr Leben durch den Verlust eines Angehörigen oder Freundes ärmer geworden ist. Der Tod eines liebgewordenen Menschen, der Abschied, das Alleinsein, die Trauer, all das wird heute im Erinnern an diesem Ewigkeitssonntag wieder lebendig. Vielleicht auch noch lebendiger, als es ohnehin schon ist. Das ist einerseits schwer und kostet Kraft, aber es ist andererseits auch gut, denn es braucht Zeiten und Räume wie hier für Tränen, für Trauer, denn in unserer Gesellschaft gibt es immer weniger Orte zum Trauern. War früher, in den früheren Jahrhunderten, die Sexualität das Tabuthema Nummer eins und Sterben und Tod etwas, das durch die offenen Särge bei der Aussegnung, den Leichenzügen im Gang durch die Straßen unübersehbar war, ist es heute umgekehrt. Sexualität wird überall in der Werbung, im Fernsehen, im Internet zur Schau gestellt und vermarktet. Sterben und Tod dagegen werden in die hinteren Räume der Krankenhäuser verbannt, aus den meisten Gesprächen ausgeklammert und wie eine hoch ansteckende Seuche aus der Mitte der noch Lebenden ausgegrenzt. Aber damit, denke ich, kommen wir einer Bewältigung dieser größten aller menschlichen Nöte keinen Schritt näher. Denn wenn wir auch in dieser Hinsicht wie der Vogel Strauß den Kopf in den Sand stecken möchten, der Tod wird uns einholen. Und der Tod trifft uns nicht selten völlig unvorbereitet zu unserem eigenen Nachteil. Dieses Ignorieren des letzten Feindes, wie die Bibel den Tod nennt, verharmlost ihn und hilft niemandem und schon gar nicht denen, die in Trauer sind. Deshalb, Gott sei Dank, gibt es die Kirche. Gott sei Dank gibt es Gedenktage wie den heutigen Ewigkeitssonntag, an dem wir unserer Trauer Raum geben, in denen wir die Trauer zulassen, damit die Wunden des Verlustes, die Tränen trocknen können. Wunden können heilen und Tränen können trocknen, weil wir Christen eben glauben und hoffen und vertrauen, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Der Tod, so sage ich es in fast jeder Beerdigungsansprache, ist eben kein Schlusspunkt, kein Endpunkt, sondern ein Doppelpunkt. Ein Doppelpunkt, der hinführt zum ewigen Leben bei Gott. Denn Jesus Christus hat die Tür zum ewigen Leben aufgestoßen, als er an Ostern von den Toten auferstanden ist und damit den Tod ein für alle Mal besiegt hat. Wäre Jesus nämlich nicht nach seinem Tod auferstanden, dann wären wir alle hier heute wahrscheinlich nicht versammelt. Denn dann hätten sich wahrscheinlich die Anhänger Jesu in alle Winde zerstreut, dann wäre Jesus einer der vielen namenlosen Wanderprediger seiner Zeit geblieben, an den sich heute niemand mehr erinnern würde. Wenn er tot geblieben wäre, gäbe es keine Kirche, keine Christen und ja, auch keine wirkliche Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Aber nach 3 Tagen, an Ostern, wurde Jesus von den Toten auferweckt. Er überwand den Tod und das ist der Grund, warum seine Anhänger Jesu Botschaft, die sich als wahr er und bewiesen hat, warum diese Botschaft so an Fahrt aufnahm und das Christentum nicht schon zu Beginn wieder erstickte. Warum ich das glaube, dass diese Erzählung der Auferstehung wahr ist, für mich ein lebendiges Beispiel, die 12 Jünger. Denn 11 der 12 Jünger starben als Märtyrer und der 12. starb in der Verbannung. Das alles nur für einen Irrglauben oder eine Einbildung, dass Jesus vielleicht doch irgendwie auferstanden ist? Wohl kaum. Sondern weil die Jünger real erlebten, dass Jesus den Tod überwunden hatte, auferstanden und tatsächlich Gottes Sohn ist, sie ihm leibhaftig begegnet sind, haben sie auch den Tod und die Verbannung in Kauf genommen. Und deshalb dürfen auch wir Christen heute uns in diese grenzenlose Hoffnung des ewigen Lebens stellen und sie uns leisten. Paulus widmet in seinem Korintherbrief ein ganzes Kapitel dem Thema Tod und Sterben und wie es mit dem ewigen Leben aussieht. Und seine Antwort ist klar. Er sagt, die Auferstehung Jesu ist ein Schöpfungsakt Gottes am Ostermorgen. Und diese Auferstehung hat ein einziges Ziel, nämlich die Auferstehung von uns Menschen. Hören wir Paulus' Worte aus der Bibel. Wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist, dann ist all unsere Predigt und euer ganzer Glaube sinnlos. Wir wären Lügner und hätten Gott einen schlechten Dienst erwiesen, wenn wir im Widerspruch zur Wahrheit behaupten würden, er habe Christus auferweckt, wenn er das gar nicht getan hätte, weil Tote nun einmal nicht aufstehen. Wenn Tote nicht auferstehen können, das hieße das ja, dass auch Christus nicht auferweckt wurde. Und wenn das stimmt, dann macht euer Glaube überhaupt keinen Sinn. Euer Glaube ist dann hohl und nichts wert. Dann sind übrigens auch all die verloren, die schon im Vertrauen auf Christus gestorben sind. Und wenn wir nur in unserem irdischen Leben auf Christus hoffen, dann sind wir ohnehin die armseligsten Gestalten auf Erden. Doch, Gott sei Dank, Christus ist von den Toten auferstanden und zwar als erster von allen Verstorbenen. Der Tod kam durch einen einzelnen Menschen in die Welt und die Auferstehung von den Toten kommt auch durch einen einzelnen Menschen. Durch Adam müssen alle sterben. Durch das, was Jesus Christus getan hat, werden alle Menschen wieder lebendig gemacht. Dahinter steckt eine klare Reihenfolge. Zuerst wurde Jesus Christus wieder lebendig. Dann, wenn er wiederkehrt, diejenigen, die an ihn glauben. Und dann kommt das Ende dieser Welt, wenn Christus Gott, seinem Vater, das Reich übergeben wird, nachdem er alle Macht- und Herrschaftsstrukturen vernichtet hat. Denn er soll herrschen, bis Gott ihm alle Feinde zu Füßen legt. Und als letzten Feind vernichtet er den Tod, damit Jesus wirklich Herr über alles und jeden sein kann. Paulus sagt, nach dem Tod kann nicht alles aus sein. Denn welchen Sinn soll die Auferstehung Jesu haben, seine Überwindung des Todes, wenn wir nach dem Tod im Grabe verblieben? Was nützt die grundlegende Solidarität von Jesus, der Mensch wurde und sogar unseren Tod teilte, wenn diese Weggemeinschaft ausgerechnet in dem Moment aufhört, in dem er von den Toten aufersteht? Sollte Jesus Christus diesen Weg gehen, um dann uns Menschen zu sagen, Gott ist bei deinem Tod am Ende? Dann wäre Gott nicht Gott, dann wäre er schwach, dann hätte er den Namen Gott nicht verdient, wenn er nicht auch den Tod in seinen Händen hält. Und deshalb bin ich überzeugt davon, und die Bibel bezeugt es auch, die Auferstehung Jesu ist das große Siegeszeichen und der Anfang des ewigen Lebens bei Gott. Denn wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist unser Christentum, unser christlicher Glaube halt und grundlos und sinnlos. Alle christliche Predigt wäre ein Lügengebäude, der Glaube vergeblich und die christliche Hoffnung eine Illusion. Denn ein rein auf das diesseits bezogene Christentum würde sich seiner Stärke, seines besten Inhalts selbst nehmen. Und, davon bin ich überzeugt, wenn es die Auferstehung nicht gegeben hätte, dann wären wir heute hier nicht versammelt, denn das Christentum wäre niemals entstanden und zu einer Weltreligion geworden. Paulus geht im Korintherbrief weiter und er stellt nun die Frage, ja, wenn es die Auferstehung gibt, an die er glaubt, wie kann man sich die vorstellen? Und auch darauf gibt er eine Antwort. Nun fragt vielleicht jemand, Auferstehung der Toten, wie wird das genau sein? Mit was für einem Körper werden die erscheinen? Ihr Unverbesserlichen, wenn du etwas säst, wird es doch auch nicht lebendig, wenn es nicht vorher gestorben ist. Du säst ja auch nicht die fertige Pflanze, sondern nur das Weizenkorn oder etwas anderes. Erst Gott gibt jedem Samenkorn eine eigene Gestalt. Und es ist ja auch nicht Körper gleich Körper. Die Menschen haben eine andere Gestalt als die Tiere, die Vögel oder die Fische. Genauso gibt es eben auch himmlische und irdische Körper. Der Leib, den wir jetzt haben, ist bereits ein Meisterwerk. Aber man kann ihn nicht mit dem vergleichen, den wir einmal erhalten werden. Es ist etwa wie der Unterschied zwischen dem Glanz der Sonne und dem Leuchten des Mondes. Oder wie zwischen einem winzigen, unbedeutenden Stern und dem funkelnden Morgenstern. So müsst ihr euch den Leib vorstellen, den ihr bei der Auferstehung erhalten werdet. Man sät etwas Vergängliches, Doch der Leib, den ihr bei der Auferstehung erhaltet, ist unvergänglich. Man sät etwas, das armselig und hinfällig ist, doch zum neuen Leben erwacht etwas Herrliches. Man sät etwas, das schwach und anfällig ist, doch auferstehen wird ein Lob voller Kraft und Dynamik. Man sät einen irdischen Körper, doch bei der Auferstehung erhaltet ihr einen vom Geist Gottes durchdrungenen Leib. Paulus und auch die anderen neutestamentlichen Autoren gehen durchgängig von einer Auferweckung des ganzen Menschen aus. So wie der auferstandene Jesus auch einen Leib hatte und diesen nutzte, um mit seinem Sein, seinem Körper, seinem Wesen in Kontakt zu treten, mit den Jüngern, mit ihnen zu essen und zu trinken, so wird es auch mit uns sein nach unserer Auferstehung. Denn unser Leib, unser Körper ist ja das Medium der Kommunikation. Ohne Körper gäbe es keinen Austausch mit anderen. Wir müssen ja in irgendeiner Weise sichtbar, hörbar sein, um uns mit anderen austauschen zu können. Und das wäre aber nicht vorstellbar, wenn wir reine geistige Wesen wären. Deshalb die Frage Paulus, mit welchem Leib werden wir auferstehen? Und Paulus betont, wir werden nicht mit demselben Leib auferstehen, den wir hier auf Erden hatten. Er redet von einem von Gottes Geist durchdrungenen Leib, der auferstehen wird und der unserem irdischen Körper haushoch überlegen sein wird. Klar, richtig vorstellen können wir uns das nicht. Und um ein Bild zu benutzen, es ist ebenso schwer vorstellbar, wie man von einer kleinen Raupe, die sich verpuppt, dann auf den wunderschönen Schmetterling schließen kann. Auch der auferstandene Jesus wurde ja nicht immer sofort als Jesus erkannt und identifiziert, sondern oft später, teilweise am Klang der Stimme oder an der Art, wie er Abendmahl feierte. Denn auch Jesus ist mit einem neuen Leib auferstanden. Was Paulus aber benennt und als sicher benennt, der neue Leib, mit dem wir auferstehen, ist nicht mehr der alte Leib, der altert, krank und sterben wird. Paulus betont die Hinfälligkeit, die Gebrechlichkeit, die Schwachheit, die jedem von uns am Ende zusetzt, der sterben wird. Dieser Leib, dieser vergängliche Leib, wird durch eine dauerhafte Kraft und Dynamik Gottes ersetzt. Er schreibt, man sät etwas, das schwach und anfällig ist, doch auferstehen wird ein Leib voller Kraft und Dynamik. Wir werden also in der Ewigkeit einen wunderschönen, einen wunderbaren, einen herrlichen, einen gesunden Körper haben und bei Gott das Leben in Fülle bekommen. Mein letzter Punkt, wie diese Auferstehung genau aussehen wird, darüber schweigt Paulus. Und darüber können auch nur wir schweigen. Noch etwas für die Skeptiker unter uns. Die Frage nach dem Tod, nach dem, was nach dem Tod geschieht, ist natürlich rein spekulativ zu beantworten. Das gilt aber für jede Aussage über den Tod und das Sterben, auch für die, nach dem Tod ist alles aus. Auch das ist eine spekulative Antwort. Das kann man sich vorstellen, aber auch Beweise dafür gibt es nicht. Die Frage nach dem Tod ist nämlich immer eine Antwort des Glaubens, braucht immer eine Antwort des Glaubens, denn sie ist niemals weder Beweis noch widerlegbar. Und auch jene, die sogenannte Nahtoderfahrungen haben, haben eben Nahtoderfahrungen, keine endgültigen Todeserfahrungen. Der Einzige, der wirklich weiß, was nach dem Tod passiert, ist Gott. Und das, was ich Ihnen heute anhand vom Apostel Paulus gepredigt habe, ja, auch das ist nicht beweisbar. Aber es begründet sich anders als andere Erklärungen. Sie basiert nämlich nicht auf menschlichen Gedanken oder Spekulationen, sondern sie basiert auf den Offenbarungen Gottes. Und wenn ich gefragt werde, wie kommst du auf deine Antworten, dann sage ich, Gott hat das so gesagt. Und wir glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn war. Wir glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat und wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott durch die Bibel immer wieder zu uns spricht. Und die christliche Auferstehungshoffnung basiert auf der Auferstehung Jesu und darauf, dass die Bibel uns ein authentisches Zeugnis dieser Begebenheit schildert. Ich halte das für ein gutes, ich halte das auch für ein solides Fundament. Vielleicht wird der ein oder andere von Ihnen anderer Meinung sein, aber ich glaube, einen besseren Grund für die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod werden Sie in dieser Welt